Due cappuccini, per favore.
Wiener Geschichtskreislerei.
Summer Special. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Sommerkurzi der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Kaorle. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, Walter, wir sind ja gerade aus der 30 Grad Adria rausgestiegen und genießen da unsere Cappuccini vor dem Mittagessen, ganz wichtig natürlich. Warum sind wir denn eigentlich jetzt auf Kaorle gekommen?
Na, Kaorle ist ein klassisches Urlaubsziel für viele Wienerinnen und Wiener, vor allem in den 50er bis in die 80er Jahre und ist jetzt auch wieder auf Vogue geworden.
Ja, also ich sehe es von den Werbetafeln prangen, Kaorle, Cesolo, Lignano und Bibione, oder?
Ja, wobei man es nicht alles in einen Topf werfen darf. Das ist ja eine ganze Perlenkette von einzelnen Orten, die sehr unterschiedliche Geschichte haben, die ein unterschiedliches Image aufweisen. Das Gemeinsame ist, es reicht praktisch nur auf nördliche Adria, es reicht von dem Golf von Triest bis zur Lagune von Venedig. Und wenn man so von Ost nach West geht, dann beginnt man eigentlich bei Grado, geht über Lignano, Bibione, Carole, Cesolo. Ja, und am Ende dieses Cavallino. Also das sind so Orte, die eigentlich fast nebeneinander in diesen wunderbaren, schönen Bucht liegen oder in diesen Sanddünen. Ja, und einfach immer wieder einladen, einfach für tolle Urlaube, für Familien vor allem.
Ja, also die Wienerinnen fahren ja nach wie vor, früher vielleicht noch mehr, aber nach wie vor gerne nach Kaorle und den anderen Ländern. Die sind, glaube ich, recht unterschiedlich, eben wie du es schon gesagt hast, in Geschichte und Image. Aber ich glaube, eins haben es gemeinsam, lange, flache Sandstrände, deswegen auch die Familie natürlich, mildes Klima, keine hohen Wellen und ein relativ flacher Einstieg ins Wasser.
Extrem kindersicher und kinderfreundlich auch damit. Also, aber wenn man zum Beispiel beim Beginn Grado war so ein klassischer K&K-Urlaubsort, der war immer schon eher elitär, eben hat sich der Adel und das Bürgertum schon in der Monarchie getroffen. Bibione, Lignano sind eher so neue Siedlungen, sitzen auch im ehemaligen Sumpfgebiet. Vor allem Lignano ist eine klassische Designerstadt mit sehr viel moderner Architektur. Mhm. Und Carole und Cesolo sind wirklich alte Städte, alte venezianische, teilweise römische Siedlungen mit einer langen Geschichte, die auch natürlich bei sehr vielen Autoren, auch bei Künstlern und Künstlerinnen beliebt war.
Zum Beispiel Hemingway oder Pierpaolo Pasolini, einer meiner Lieblinge. Und was mir natürlich an Pasolini unter anderem gefällt, ist, der beschwert sich auch schon über die deutschen Touristen.
Ja, also der macht eine Reise in den 50er Jahren und schaut sich einfach viele Städte und Orte an, die er nicht kennt, für so im Auftrag einer italienischen Illustrierte und ist entsetzt eigentlich über die Verhältnisse dort. In den 50er Jahren erfolgt ein kompletter Umbau dieser Landschaft. Man bietet sich dem Tourismus an. Es sind natürlich auch arme Regionen. Man ist sehr froh über das Geld der Deutschen und der Österreicher vor allem. Aber er sieht natürlich einen Verlust an Tradition und ja, dass einfach ganze Landschaften diesem Tourismus untergeordnet werden.
Ja, ich glaube, beim Pasolini geht es ja auch sehr stark um die Kritik am Konsumismus und um eben den Verlust dieser ursprünglichen, vielleicht auch im Sinne eines Ginsburg, also dieser ursprünglichen Lebensweise des Bauerntums und des Subproletariats sicherlich.
Ja, es waren ja auch wirklich uralte Kulturlandschaften auch, das darf man nicht vergessen. Also Fischerei, das waren versteckte Orte, es war sehr romantisch. Darum war auch Hemingway dort. Also Hemingway hat wahrscheinlich dort seinen wichtigsten Roman auch geschrieben oder von sich selbst zumindest behauptet. Ja, war auch einer der sein großer Bestseller eigentlich, also gar nicht seine anderen bekannten Geschichten. Also es gab natürlich so ein sehr tolles Ambiente, wo man sich zurückziehen konnte, wo man sich also wirklich ein italienisches Flair im ursprünglichen Sinne auch genießen konnte.
Also ich selber gehe ja auf die andere Seite der Adria, vor allem aus sprachlichen Gründen gerne hin. Ich habe da meinen Platzerl, wo man noch immer sich ein bisschen fühlt wie so ein englischer Romantiker des 19. Jahrhunderts. Ich sage jetzt aber sicherheitshalber nicht, wo das Platzerl ist, sonst muss ich mich auch über Touristen beschweren.
Ja, sonst hast du natürlich die ganzen Leute mit dem Lonely Planet Führer dort vor Ort. Aber die Geschichte ist eine eigentlich lange des Tourismus. Auch der Tourismus beginnt so richtig eigentlich mit der K&K-Monarchie, vor allem also mit Grado. Grado wird vor allem sehr populär bei dem österreichischen Wiener Bürgertum und des Adels. Das hängt auch mit dem Ausbau der Südbahn zusammen, also ist relativ leicht erreichbar. Grado wird auch ein bisschen aufgebaut so als Konkurrenz zu Abbazia. Das ist auf der anderen Seite eigentlich des Golfs. Und ab 1892 erhält dieses kaiserliche Grado einen Titel auch des kaiserlichen Kurbades. Und Österreicher und Österreicherinnen bauen dort also wirklich diese klassische Kurbadinfrastruktur auf. Die Adler spielt ja auch im historischen Gedächtnis auch eine wichtige Legitimationsstrategie für die Monarchie. Also Franz Josef begrüßt zum Beispiel auch Kaiser Wilhelm in Abbazia. Die letzte große Ausstellung der Monarchie 1913 in Wien findet bei der Rotunde statt und das Thema ist die Adria. Das war ein riesiger Themenpark. Es wird ein See eingeleitet, Häuserzeilen werden nachgebaut. Mitveranstalter waren nebenbei auch Italien und die Türkei, also auch ein zukünftiger Kriegsgegner nebenbei. Der Initiator war der österreichische Flottenverband, also der Flottenverein. Und man hat dann dementsprechend auch zum Beispiel eine Schlachtschiff-Kommandobrücke bei der Rotunde aufgebaut und Hapag-Lloyd-Schiff im Modell nachgebaut. Also es gab so wirklich eine Adria-Euphorie am Ende der Monarchie.
Ja, ich meine, die Adria ist natürlich auch ein wichtiger Punkt für die Monarchie, die ja quasi nur die europäische Binnenkolonisation gekannt hat und da natürlich über die Adria so ein bisschen auch so eine Weltherrschaftsfantasie natürlich noch spielen konnte.
Richtig, also haben wir eine Flotte aufgebaut, das war der einzige Zugang wirklich zum Meer, ja, und natürlich auch vor allem zu Afrika und zu Asien.
Wie geht's weiter mit dem Tourismus?
Ja, nach der Doppelmonarchie bricht das Ganze natürlich auch zusammen. Das hängt mit vielen Elementen zusammen. Das eine ist natürlich eine Frage der Finanzkrise, in der Wirtschaftskrise. Andererseits natürlich auch die Gegnerschaft zwischen Italien und Österreich. Also Italien hat natürlich dann ein schlechtes Image im Bewusstsein der Österreicherinnen. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg fängt man sich wieder an anzunähern. Und vor allem ab den 50er Jahren boomt der Tourismus und vor allem Österreicher und Österreicher aus dem südlichen Teil des Landes, aber auch natürlich sehr viele Wiener und Wienerinnen entdecken die Adria für sich, ja, und fahren dorthin auf Urlaub.
Ich denke, wahrscheinlich ein Phänomen des Wirtschaftswunders auch.
Richtig, also das gibt mehrere Grundlagen. Das Wirtschaftswunder ist natürlich einer der Hauptgründe. Also die Leute haben zum ersten Mal wieder Geld. Eine wichtige Grundlage ist natürlich auch die zunehmende Motorisierung. Also man kommt zur Adria nicht mehr eigentlich mit der Bahn primär, sondern man fährt da irgendwie mit eigenen Auto. Also anfangs vor allem auch Motorroller oder mit gecharterten Bussen, aber auch vor allem natürlich mit Kfz. Also man darf ja nicht vergessen, also zwischen 1950 bis 1960 vervierfacht sich fast der Anteil der Autos am öffentlichen Verkehr. Ja, es werden die Autobahnen ausgebaut von Österreich nach Italien, auch in Italien selbst. Da haben
wir ein paar Jahre vorher mit dem Bau begonnen.
Wobei die Italiener ja der Vorreiter auch waren, also gar nicht die Deutschen. Es wird aber gleichzeitig auch natürlich das Busnetz ausgebaut über sehr findige Busunternehmungen. Das zweite wichtige Element war natürlich ein zunehmender Wohlstand und längere Urlaubszeiten. Man konnte einfach ein paar Wochen Urlaub einmal nehmen. Also man war nicht so nur auf 2 Wochen eingeschränkt, sondern man konnte 3 Wochen mit Sack und Pack mit der ganzen Familie an die Adria fahren.
Um Gottes Willen, 3 Wochen Urlaub, da ist die Wirtschaft gar nicht zusammengebrochen?
Ja, die österreichische hat sicher gejammert, die jammert ja immer. Also jeder Tag Urlaub kostet ja ein wahnsinniges Volksvermögen, aber die italienische Wirtschaft hat sich sehr gefreut. Das andere war natürlich eine geschickte Marketingstrategie von Seiten der Italiener. Sehr viel Werbung wurde betrieben, direkt vor Ort. Man hat es auch in Tourismusmessen sich angeboten. Interessant natürlich, eine Mediengeschichte spielt eine wichtige Rolle. Die Urlaubsfotografie boomt. Also gerade in Italien wird sehr viel natürlich auch fotografiert. Die tollen Kulturdenkmäler, das tolle Essen, die Restaurants, das Meer. Es gibt auch einen Fortschritt in der Kameratechnik. Also Kodak-Kameras erobern den Weltmarkt. Und es ist einfach nur auch da nur mehr draufdrücken, Foto machen, genau. Und Kodak hat dann gesagt, den Rest erledigen wir dann. Und Italien entsteht als Sehnsuchtsort. Also es hängt natürlich auch mit einer gewissen Unbeschwertheit zusammen.
Das hat aber auch natürlich eine lange Geschichte, muss man dazu sagen. Also Italien als Sehnsuchtsort und auch als die ersten Orte des Tourismus, wie wir ihn verstehen, aus dem 19. Jahrhundert noch heraus.
Ja, sozusagen, genau. Am Anfang war ja die Bildungsreise, des Erholens und jetzt will man auch was erleben auf einmal. Also in den 50er, 60er Jahre ändert sich auch ein wenig dieser Tourismus. Man will ein bisschen Action haben, man will fortgehen, man will tanzen. Das gibt es das berühmte deutsche Farniente nach Aufbau des Wirtschaftswunders. Also man ist eigentlich erschöpft nach der vielen Arbeit, nach dem Aufbau. Und da sieht man halt Italien so als Ort, wo ein bisschen alles viel langsamer geht, was freundlicher ist, wo man halt ein Gläschen Wein zum Mittag trinkt, was natürlich völliger Nonsens ist, weil natürlich gerade Italien boomt natürlich als Industrienation enorm. Also hat viel höhere Wachstumsraten als die Österreicher.
Aber natürlich auch die Filme von Fellini und Rossellini.
Ja, das im guten Beispiel. Natürlich gibt es auch die schlechten Beispiele. Also Peter Alexander und Conny fahren natürlich dort auch auf Urlaub hin. Es gibt natürlich dann ganz furchtbare 70er-Jahre-Produktionen, also was dann als Österreicher und Deutsche alles dort erleben, von Liebesabenteuer bis halt natürlich alles aus der Klamauk-Kiste. Es ist natürlich auch Italien, so eben auch so ein bisschen freiere Sexualität, also die tollen italienischen Filmstars, also die Schönheiten, die also omnipräsent in den Medien auch waren und die auch immer so gezeigt haben, hallo, da ist das spießige Österreich, das piefige Deutschland, und Italiener wissen halt Amore und die ganzen Genüsse einfach wirklich in sich aufzunehmen und zu propagieren.
Heute singen die österreichischen Dialektsänger noch davon.
Also die Enttäuschungen von dem zumindest die männlichen. Also da gibt es ja diesen berühmten Hit auch, wo eben der Österreicher eben nach Italien fährt und dort seine Freundin von einem italienischen Papagallo ausgespannt wird.
Wahrscheinlich zu Recht.
Ja.
Aber vor allem Wienerinnen und Menschen aus dem südlichen Österreich sind wahrscheinlich an die Adria gefahren, weil es war ja nur Katzensprung, oder?
Ja, also das wurde praktisch von Kärnten und der Steiermark wurde das als Vororte schon auch gesehen. Also auch für die Wienerin war es ihm erschwinglich, man war schnell mit dem Auto dort, also wenn man mal den Stau überlebt hat, über den Brenner oder über die Karawanken. Und ganz wichtig ist, es durchmischt sich das Publikum auch immer mehr, also eigentlich immer mehr Proletarier, Familien können sich diesen Urlaub leisten. Und dadurch gewinnt es auch ein bisschen ein schlechteres Image auch. Also vorher gilt es ja ein bisschen so als Luxus und als noble Orte, also vor allem Grado. Und auf einmal wird es zum klassischen Hausmeisterstrand. Also,
Proletarier auf Urlaub, das hat die österreichische Wirtschaft durchgehalten in der Vergangenheit?
Ja, also die österreichische Wirtschaft hat ja auch einen großen Binnentourismus auch immer gehabt. Also natürlich war es das große Gejammere, aber es waren natürlich auch viele Kräfte auch am Wirken. Also, es gab natürlich auch österreichische Busunternehmer, die sehr gut davon gelebt haben. Da sind wirklich die Busse am Freitagabend gefahren und eine Woche später oder zwei Wochen später am Samstag haben sie das wieder abgeholt.
Also geht es dem Proletarier gut, geht es der Wirtschaft gut?
Ja, also war natürlich auch ein Sinn von Erholung. Also es war sehr viele Arbeitspsychologen sind zum ersten Mal auch aufgetreten und haben gesagt, man muss sich auch entspannen können, wenn man wirklich Leistung abrufen möchte, braucht es auch den Urlaub. Also dieses Durcharbeiten war auch nicht mehr so in Mode. Und das war sogar, glaube ich, der Wirtschafts- und Industriellenkammer oder Industriellenvereinigung einmal klar, dass es einfach man den Leuten nicht nur auspressen kann wie die Zitrone.
Oh, da waren sie weiter als heute.
Es gibt ja immer wiederum Rückfälle, aber am Ende, glaube ich, wird ja dort auch nicht so viel gearbeitet. Also die wissen schon, dass Urlaub total wichtig ist und das Dolce Faraniente ist gerade die Wirtschaftskammer relativ bekannt.
Wie geht's dann weiter? Also was gibt's zu den Orten zu erzählen?
Wie schon gesagt, es teilt sich ein bisschen auf. Grado ganz im Osten bleibt dieser luxuriösere Bildungsort. Caorle bleibt eigentlich auch so ein Ort, wo man sich auch kulturell betätigen kann, aufgrund eben dieser des alten Stadtkerns und die Nähe zu Venedig. Das ist ja Katzensprung, da braucht ihr nur mit dem Boot rüberfahren. Die anderen Orte werden so richtige Hochburgen des Pauschaltourismus. Da werden wirklich Hotelburgen hochgezogen. Es gibt dann diese tollen Postkarten aus den 50er, 60er Jahren, das damals wie so ein Zeichen für Modernität war. Ein vollbesetzter Strand, heute so der Albtraum. Und dieser Albtraum wird dann auch langsam zum Ballast natürlich auch für die Entwicklung des Tourismus. Weil was am Anfang wirklich also mit großen Begeisterung entgegengenommen wurde, so viele Leute kennenlernen, Trubel, hat dann in den 70er, 80er Jahren auch entstehend mit Individualtourismus dann einen Glanz verloren. Man wollte das dann eigentlich nicht mehr so sich wie die Sardinen am Strand einpferchen lassen. Was zunehmend dazu kam, war natürlich die extreme Verbilligung von Flugreisen. Also man fand dann endlich auch andere Orte vor, die man bereisen konnte. Und
Waren
exotischere Orte, angefangen von der Türkei, Ägypten natürlich bis nach Afrika.
Ja. Also heute ja fast schon gar nicht mehr exotisch. Heutzutage muss man mindestens nach Hongkong oder so.
Jetzt wird wieder Caorle exotisch. Also es gibt durchaus so Orte, einen Sentimentaltourismus, wo man sagt, ja eigentlich ist das gar nicht so übel, weil die anderen Leute sind eh schon woanders. Die sitzen am Roten Meer.
Ja. Und vor allem geht es ja da wahrscheinlich auch ein bisschen um die Kindheitserinnerungen. Oder? Also ich bin zwar jetzt kein Boomer, glaube ich. Gut, wenn du dir nicht sicher bist, bist vielleicht einer. Aber auch ich denke einfach mit Freuden an die Kindheitstage an der Adria. Das waren ja die schönsten Tage überhaupt.
Genau, da gibt es ein gewisses Ausmaß an Sentimentalität auch. Also diese ganze Literatur aus den 90er und Nullerjahre, Vicky, Slime und Piper, das war natürlich auch die 70er Jahre ist das passiert, also dass man sich dort am Strand einfach ausgetobt hat, sich mit billigem Wassereis vollgekleckert und einfach nette Zeit mit der Familie hatte. Also auch nicht dieser Stress da war. Also der erste Stress war das Hinkommen, aber in dem Moment, wo man am Strand war, war alles happy-peppy.
Also schöne Erinnerungen aus schönen Zeiten, also es war eine gute Zeit und eine weniger stressige Zeit und eine Zeit der stolzen Arbeiterkultur auch.
Da hat man sich auch am Strand auch versammelt. Also es war auch ein bestimmtes Klassenbewusstsein auch da. Also man hat sich eben nicht mit den Bürgerlichen so abgegeben, sondern in Lignano und in Bibione haben sich halt wirklich die Proletarier oder die Kleinbürger getroffen. Es war auch das ganze Setting für sie ausgerichtet. Also die Restaurants waren nicht so teuer. Es gab halt keine Luxusunterbringungen. keine Luxusgeschäfte, was sich jetzt wieder auch ändert. Also hier wiederum gibt es eine durchaus unterschiedliche Entwicklung. Also die Orte entdecken natürlich auch den Luxustourismus, also wo früher so ganz billige Geschäfte waren, wo man Wasserbälle, Eis und ich weiß nicht, was die Wasserschlange kaufen konnte, befinden sich jetzt diese Luxusmarken, die dort ihre Hüter verkaufen möchten. Das andere ist natürlich dieser Billigtourismus à la Ballermann. Da gibt es leider sehr negative Entwicklungen, gerade in Lignano.
Da gibt es ja letztens, wie heißt dieses Ding?
Das nennt sich irgendwie mehr Tutto Gas. Mhm. Also das ist da vorne dann wirklich so an einem Wochenende.
Poetisch.
Zigtausende Jugendliche, vor allem aus Steiermark und Kärnten, und führen sich dort ganz furchtbar auf. Also, und die Italiener und die Italienerinnen sind ja darüber sehr unglücklich. Am Anfang war es natürlich ein bisschen Sensation, mehr Touristen, mehr Geld. Aber jetzt eigentlich wären sie froh, wenn sie das wieder loswerden, weil das wird einfach nur randaliert, Krawall gemacht, und es ist halt wirklich so billiger Sauftourismus.
So ein bisschen Spring Break quasi für Österreich.
Ja, so Daytona Beach Feeling, nur halt auf Österreichisch. Also, da kommen die Österreicherinnen und Österreicher kommen da gar nicht gut weg in Italien, muss man leider sagen. Das andere ist natürlich auch eine zweite Entwicklung, die sehr negativ ist, die Umweltbelastung. Also wir haben das jetzt gerade in den Medien, den Schleim, der sich da ausbreitet, wobei auch nicht ganz klar ist, hängt das jetzt mit der Klimaerwärmung zusammen oder ist das so ein immer wiederholendes Phänomen? Aber es ist natürlich eine große Belastung für die Umwelt. Also es sind immerhin 6 bis 9 Millionen Touristen pro Jahr an der Adria unterwegs. Und das heißt natürlich Abfall, Abwasser, Energieverschwendung etc. Und das Letzte ist natürlich auch, dass sich der Tourismus ein bisschen in der Hinsicht geändert hat. Es gibt keine so temporären Aufenthalte, sondern man neigt mehr dazu, sich dort eine Wohnung zu kaufen. Also so eine Ferienwohnung oder sich eine Ferienwohnung teilen.
In Andenken an Sebastian Kurz.
Richtig, also man besitzen und Eigentum ist ja so wichtig, man sollte sich da mal was selber erschaffen und bauen. Und die Leute, die Geld haben, die kaufen sich dort eine Wohnung und wohnen dort aber dann 48 Wochen im Jahr nicht. Und das ist natürlich Wohnraum, der für die dortige Bevölkerung wegfällt. Mhm. Solche Entwicklungen hast du natürlich auch in Spanien oder in anderen Teilen oder in Kroatien auch, aber jetzt ist auch an der Adria natürlich auch der Fall.
Na gut, dann hätte ich gesagt, Walter, das war ein netter Ausflug für unsere Badepause. Lass uns wieder zurück ins 30 Grad warme Meer springen.
In den Schleim hinein.
Hinein in den Schleim. Es verabschieden sich Andreas und
Walter.
Und ab nächsten Mal, wenn wir wieder in Wien sind, geht's zurück zu unseren regulären Folgen. Dann ist die Sommerpause leider vorbei. Wichtige Information.
Die Strände meiner Heimat sind jetzt die Strände von Wien, München, Ulm. Dies schreibt das künstlerische Multitalent Pier Paolo Pasolini in seiner Essaysammlung Die lange Straße aus Sand 1959, als er für einen italienischen Illustrierten eine Reise durch auch für ihn unbekannte Teile Italiens unternimmt. Zornig, zynisch und wehmütig schreibt er gegen das Ende von Traditionen und den Beginn eines hemmungslosen Konsumismus an. Ergänzend lohnend dazu zu sehen die Arte-Dokumentation aus dem Jahre 2018. Eine lange Straße aus Sand. Pier Pasolinis Reisen durch Italien. Will man sich über das komplexe historische Gebilde Mittelmeer informieren und das Meer als eine kulturelle Gesamtheit in den Blick nehmen, dann auf jeden Fall den Geschichte-Klassiker von Fernand Braudel, Die Welt des Mittelmeers, zu Gemüte führen. Ein komplett anderer Zugang eröffnet die deutsche Filmklamotte Das kann doch unseren Willi nicht erschüttern aus dem Jahre 1970. Der Komiker Heinz Erhardt fährt mit seiner Familie aus Castrop-Rauxel, Nordrhein-Westfalen nach Kaorle und erlebt dort alle Abenteuer, die die Klischeelade hergibt. Man weiß nicht, ob man lachen, weinen oder beides gleichzeitig machen soll. Auf jeden Fall ein Filmdokument zum Verständnis deutsch-österreichischen Filmspaßes aus den frühen 1970er. Früher war auch nicht alles besser.